Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 24. Juli 2025.
Hallo Heike.
Hallo Andreas.
Jetzt geht's los.
Was geht los?
Also bisher war dieser Papst ja noch mit Händeschütteln beschäftigt und sich einrichten, mal in den Sommersitz nach Castel Gandolfo fahren, hier mal ein paar Priester empfangen. Aber so die Schonfrist ist jetzt definitiv vorbei.
Ja, du spielst auf den Gazastreifen an.
Genau, also jetzt geht's nicht mehr darum. Weißt du, ich habe meine, das weißt du, nee, das war vor deiner Zeit. Ich habe ja eine Zeit lang am Kolosseum gewohnt. In Rom. Und da gibt es ein Kloster, das Kloster der Santissimi Quattro. Und da gibt es nette Augustinerinnen, Nonnen. Und ich war bei denen und die waren ganz happy, weil sie mir erzählt haben, dass der Papst bei ihnen war und dass sie den in der Lateranskathedrale gesehen haben. Und dann habe ich gedacht, naja, so das normale Leben des Papstes bisher war, nette, friedliche, völlig begeisterte Nonnen zu empfangen und ihnen die Hand zu geben.
Und Babys werfen.
Babys werfen. Und jetzt hat er plötzlich Benjamin Netanyahu am Telefon, der ihm sagt, dass der Beschuss der Kirche der Heiligen Familie in Gaza, bei der es 3 Tote gegeben hat, dass er den bedauert. Und das war das überhaupt das allererste Mal, dass in diesem Gaza-Konflikt Benjamin Netanyahu überhaupt jemanden angerufen hat, um sich zu entschuldigen.
Aber musste das jetzt eigentlich eine katholische Kirche sein, die beschossen wird? Oder hätte man jetzt eigentlich auch früher angesichts des ganzen Leids dort noch schon lauter sein können?
Ja, das ist genau der springende Punkt. Warum ruft Netanyahu ausgerechnet einen Papst an? Warum ist ihm das offensichtlich so wichtig, dass er dann auch kassiert, dass er klar, was der Papst sagen würde, sofortiger Waffenstillstand bei dem gleichzeitigen Austausch oder der Rückführung der Geisel. Aber ganz offensichtlich ist der Papst ein Player geworden. Denn, und das finde ich fast noch interessanter, der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, also dieses Staates, der im Westjordanland existiert, den viele nicht als Staat anerkennen. Mahmoud Abbas hat den Papst auch angerufen und hat direkt und hat gesagt, er wolle auch sprechen. Also ich habe so das Gefühl, der gute Leo der 14. ist plötzlich in einer Realität angekommen, die viel schwieriger und viel komplexer ist, als ihm das Recht ist. Und ich glaube, dass der plötzlich mit dieser ganzen langen, leidvollen Geschichte der Christen im Heiligen Land und der Nicht-Christen im Heiligen Land, dass er da jetzt mitten reingerasselt ist. Er hat ja auch den Patriarchen von Jerusalem, Pierre Pizzaballa, der ist ja Kardinal, der war ja, weißt du das noch?
Ja, du weißt ihn noch, über den Namen habe ich mich immer so gefreut. Pizzaballa, ich wollte mal kurz, dass er Papst wird, wegen des Namens.
Ja, genau. Und ja. Der ist jetzt mit dem griechischen Patriarchen zusammen in den Gazastreifen gefahren, um diese beschossene Kirche zu besuchen, aber auch um 50 Tonnen Hilfsmittel zu bringen. Und ja. Ich glaube, dass Leo, ob er will oder nicht, jetzt merkt, er ist jetzt mitten auf der Bühne der Weltpolitik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gewundert, dass Netanyahu jetzt ausgerechnet den Papst anruft. Also er hätte ja vorher schon längst mal andere Beteiligte, aber das ist bei ihm offensichtlich wichtig.
Aber der Papst hätte ja auch ihn anrufen können. Also mal sagen, irgendwie, was macht ihr da?
Ja.
Also glaubst du, er fühlt sich nicht wohl in dieser Rolle oder fühlt er sich doch ein bisschen wohl, weil das Thema Frieden war ihm ja, stand bei ihm ja schon lange auf der Fahne, auch Thema Ukraine und so weiter. Und was da in Gaza passiert, dass das unmenschlich ist, das ist ja nun auch jetzt kein Geheimnis, egal wie man da politisch steht. Dass es den Menschen da sehr, sehr schlecht geht, den Kindern da sehr, sehr schlecht geht. Ich meine, Papst Franziskus hat doch noch sein Papamobil, wollte er da doch hinschicken umbauen lassen. Ich weiß gar nicht, ob das jemals angekommen ist, müssen wir mal recherchieren.
Ja, das Problem ist, es ist halt eine Sache, sich vor den Petersturm zu stellen und zu sagen, ich möchte Frieden. Das ist nämlich ziemlich einfach. Es ist eine andere Sache, in diesen Prozess mit einbezogen zu werden von den gegenteiligen Akteuren. Und dann wird es jetzt wirklich schwierig. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Es gibt auf der ganzen Welt keinen anderen Landstrich, mit dem ein Papst so eng verbunden ist wie Israel, Jordanien und selbstverständlich auch der Gazastreifen. Alle anderen Länder sind für einen Papst interessant, aber die Heimat von Jesus von Nazareth, die Geburt dieser Religion ist ganz oben immer gewesen. Es gibt auch keinen anderen Landstrich auf der Welt, mit der die Päpste so eine lange Beziehung haben.
Und gleichzeitig ist seine Religion da ja nicht so wirklich vertreten.
Das ja, also
wie viel Prozent sind da katholisch überhaupt? Ich habe keine Ahnung.
Ja, genau. Viele Menschen wissen das nicht, dass die Zahl der Christen unter den Palästinensern lag lange bei etwa 10%. Die sinkt kontinuierlich.
Und in Israel?
Leider sind es zurzeit, glaube ich, nur noch 3 oder 4%. In Israel sind die lebenden Christen dort fast alles entweder Botschaftsangestellte oder Angestellte der zahlreichen christlichen Institutionen, die es da gibt. Ja. Es gibt wenige Katholiken, die Israelis sind. Das ist eine winzige Minderheit. Richtig ist aber, dass die Beziehung der Kirche zu Jerusalem und zu Israel natürlich eine Beziehung ist, die 2000 Jahre alt ist.
Na klar.
Und dieser Papst hat jetzt auch das Problem, dass er sozusagen von seinem Vorgänger Franziskus eine wirklich schwierige Situation geerbt hat. Franziskus hat fast täglich den argentinischen Pater, der Pater der Kirche in Gaza ist, angerufen. Nach dem ersten Beschuss, das war im Dezember 2023, da haben die Israelis die Kirche schon mal beschossen und zwei Frauen getötet.
Er ruft eigentlich nur an, wenn es um die katholische Kirche geht. Also das ist das Thema. Darf ich das einfach mal so fragen?
Damals hatten wir an keineswegs.
Nein, aber ich meine, dann ist der Vatikan interessiert in dem Moment, wenn katholische Kirchen, also wenn es um die eigenen Schäfchen geht, dann ist das Thema groß.
Nee, das war gerade nicht so. Also das ist ja gerade das, was die Israelis ihm vorwerfen. Also die Israelis haben immer gesagt, der Papst hat in all seinen Ansprachen, und das stimmt, immer wieder gesagt, beide Seiten sind zum Frieden verpflichtet. Das betrifft sowohl die Hamas als auch die israelische Armee, IDF. Allerdings hat der israelische Staat immer gesagt, diese Haltung des Vatikans ist absolut inakzeptabel. Die Kirche, vor allem der Papst, aber Franziskus weist nicht darauf hin, dass der Krieg angefangen wurde durch den Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023 mit einem unmenschlichen Angriff auf
23 oder 24? Schön.
23, ist schon 23, Jahre.
Okay. Echt? Meine Güte, ich bin erschrocken. Ja, okay. Ja, stimmt. Ja.
Und die Israelis haben immer gesagt, wir lehnen diese Haltung von Papst Franziskus ab. Das hat mir sehr wehgetan, also es hat mir wirklich sehr leid getan, eine ganz heftige Verurteilung des Oberrabbiners von Rom. Also mir hat es leid getan, weil ich kann mich gut daran erinnern, dass Papst Johannes Paul II. Der Erste war, der die Synagoge in Rom besucht hat und der Erste, der gesagt hat, wir müssen unsere Schuld, was wir Christen, Juden angerichtet haben, einfach mal bekennen. Das ist so unsäglich, was in den vergangenen Jahrtausenden da passiert ist. So viel Schuld haben wir gegenüber keinem anderen Volk auf uns geladen. Deswegen fand ich diese Beziehung, die Wojtyła, Johannes Paul II., sehr wichtig war gegenüber den Juden, immer einen ganz großen Erfolg der Kirche. Und dass jetzt der Oberrabbiner Seni zu Franziskus, als er noch lebte, gesagt hat, das ist der Tiefpunkt der jüdisch-katholischen Beziehung. Der Papst empfängt Opfer aus dem Gazastreifen, aber er will mit den Geiseln, die genommen ist und deren Angehörigen nichts zu tun haben. Der Papst spricht immer davon, dass beide Seiten aufhören sollen zu kämpfen, ohne zu sagen, wir haben diesen Krieg ja überhaupt nicht gewollt. Deswegen war das Verhältnis stark beschädigt. Vor allem deswegen, wie gesagt, weil Franziskus immer so plakativ jeden Tag in Gaza angerufen hat. Und deswegen fragten sich nach dem Tod von Franziskus und der Wahl von Leo dem 14., was macht er jetzt?
Ja, und was macht er jetzt bald?
Es gab zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins war zu sagen, wir ändern den Kurs von Franziskus. Wir gehen auf die Israelis zu. Wir sagen, das, was in Gaza passiert, ist ganz furchtbar. Aber wir pochen darauf, begonnen wurde dieser Konflikt von Hamas. Und deswegen darf man die nicht auf die gleiche Stufe stellen. Das hat Leo bisher nicht getan. Bisher hat Leo das Gleiche getan wie Franziskus, hat gesagt, der Konflikt muss beendet werden, alle müssen die Waffen niederlegen, hat die Hilfslieferungen nach Gaza geschickt, hat mit der klarerweise Schuldzuweisung des neuen Treffers der Kirche in Gaza auch gesagt, was dort passiert ist unmenschlich, was dort passiert ist. Du weißt ja, dass Papst Franziskus schon von Völkermord an den Palästinensern gesprochen hat. Also diese Linie von Franziskus hat Leo offensichtlich teilweise übernommen. Aber ich glaube, ihm ist überhaupt noch nicht klar, in was für ein Minenfeld er da geraten ist.
Ja, ein Wespennest. Ein Wespennest ist so harmlos. Minenfeld trifft es wohl besser, ja.
Weil auf der einen Seite ich habe mich wirklich lange gefragt, habe gesagt, warum ruft Netanyahu jetzt diesen neuen Papst an? Und ich glaube, es gibt zwei Gründe, die mir einleuchten würden. Das eine ist, die israelische Regierung hat gar keine andere Wahl, als früher oder später ein gutes oder zumindest ein normales Verhältnis zum Vatikan zu bekommen, aus einem ganz, ganz simplen Grund. Der israelische Tourismus, was Pilger angeht, spült in die Kassen des Staates etwa 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Darauf können die nicht verzichten.
Das geht jetzt nicht mehr.
Ja. Da, wenn ein Papst sagen würde, dieses Regime ist so menschenverachtend, ich rate von Pilgerreisen dorthin ab, das wäre ein extremer wirtschaftlicher Schlag gegen den Staat Israel. Ich glaube, das wollen die auf gar keinen Fall.
Ja gut, aber dann müssten sie den Krieg mal beenden beziehungsweise sich anders verhalten, weil aktuell reist einfach niemand hin, weil man keine Lust hat, dass man was auf den Kopf kriegt.
Stimmt, das ist genau der springende Punkt. Nach dem Ende des Krieges braucht Israel wirtschaftliche Hilfen. Das muss wieder anspringen. Ja. Deswegen glaube ich, dass Netanyahu ein Interesse daran hatte, eine Beziehung zu Leo zu haben. Und es gibt natürlich den Verdacht, dass hinter den Kulissen Leo der 14. durchaus mit Donald Trump spricht, auch wenn das nicht öffentlich gemacht wird, und versucht, Druck auf den amerikanischen Präsidenten zu machen. Und die Karte, die er in der Hand hat, ist ganz einfach. Er kann sagen, pass mal auf, ein Besuch in den USA als Papst Leo der 14. würde dir gut zu Pass kommen, ist ja klar, wäre die Legitimation der Trump-Administration, würde die katholischen Wähler, die eigentlich gegen Trump sind, wieder auf diese Leitung bringen. Aber dafür will ich natürlich was haben. Und den wichtigsten, den ich jetzt habe, ich will Frieden im Heiligen Land. Und den größten Druck, den jemand aufbauen kann, ist, wie du weißt, der amerikanische Präsident. Deswegen gibt es das Gerücht, Leo der 14. hat vor oder plant, die Karte Donald Trump zu spielen, um diesen Krieg zu beenden. Weil es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass Trump ein massives Interesse daran hat, dass dieser Papst so schnell wie möglich sein Land besucht. Weil das ist ja klar, diese Besuche werden immer ausgenutzt.
Natürlich, ein Riesenhype, ja klar, genau. Werbeveranstaltung ohne Ende. Natürlich.
Ja, richtig, ganz genau. Na klar. Wenn ich dazu einen Satz sagen darf noch, ein Papst hat eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, den Besuch in einem Land nicht ausnutzen zu lassen. Und das ist, er fährt nicht hin. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Weil wenn er da
aber
ist.
Ganz kurz, warum denkst du, es klingt ja jetzt so, als seien die Menschen im Gazastreifen dem Papst näher als die Israelis? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz.
Dass Franziskus war der Meinung, dass der Krieg der israelischen Armee gegen Gaza unproportional ist.
Ja, aber dass die ganze politische Situation und diese Aufteilung des Landes und die Nicht-Anerkennung, das hat ja so eine lange, schwierige Geschichte. Und ich hätte jetzt gedacht, von der ganzen Mentalität, von den ganzen Werten und so weiter, ja, Werte ist falsch gesagt, aber dass er sich doch Israel immer näher fühlen würde. Aber das ist Quatsch.
Es ist aus zwei Gründen Quatsch, weil Bethlehem liegt ja nicht in Israel.
Ja, stimmt.
Bethlehem liegt im Westjordanland ein Papst hat gar keine andere Wahl. Ich glaube, es gibt überhaupt niemanden auf der ganzen Welt, der so eng mit diesen drei Staaten, den Palästinensergebieten, Israel und Jordanien verbunden ist.
Das sei alles gleich wichtig, dachte ich ehrlich gesagt.
Das ist irgendwie gleich wichtig. Also der Papst wird immer sagen, ich kann machen, was ich will, aber die Stadt Bethlehem liegt mir am Herzen. Bethlehem war, das weiß auch kaum jemand, Jahrhunderte und Jahrhunderte und Jahrhunderte eine rein christliche Stadt. Wenn du in Bethlehem ins Rathaus gehst, dann siehst du da die Reihe der christlichen Bürgermeister. Also das war schon...
Wusste ich auch nicht.
Da gibt es also christliche Familien über ganz viele Generationen. Die Moschee, die neben der Geburtskirche gebaut worden ist, ist ja noch ganz neu. Also das ist eine, auch wenn du die Namenslisten der Menschen ansiehst, die in Bethlehem wohnen, das ist eine christliche Stadt gewesen in einer ganz langen Zeit. Okay. Palästinenser sind, wie gesagt, waren immer zwischen 10%, jetzt sind es leider sehr viel weniger Christen. Und natürlich fürchtet die Kirche, das sagt sie immer wieder, den völligen Auszug der Christen aus dem Heiligen Land. Die sind also bemüht zu sagen, wir brauchen Arbeitsplätze für Christen, wir brauchen Institutionen für Christen und die investieren im Heiligen Land ja auch ganz massiv. Also der Vatikan betreibt ja Hotels indirekt über Orden. Das ist ja eine Rieseninvestition, die sie da haben. Und natürlich... angefangen.
Ich dachte nur, dass die dadurch, dass Gaza ja überwiegend aus Muslimen besteht, wäre das vielleicht auch nochmal ein kritischer Punkt.
Also, nee, also Franziskus hat immer gesagt, die Menschen leiden da so, die Kinder leiden da, die Menschen leiden da so. Das ist mein Ziel. Und welche Religion die haben, ist mir völlig egal.
Das ist völlig egal. Also da ist jetzt nicht das Judentum näher als der Islam oder so.
Das interessiert den überhaupt nicht. Also das war dem immer egal. Die Menschen im Mittelmeer, die sein größtes Anliegen waren, die da ertrunken sind, ja fast ausschließlich Muslime.
Ja, ja,
also das war ihm immer egal. Aber er hat halt, die Päpste haben halt diese Vorstellung zu sagen, das ist auch das Heimatland von Gottes
von
Sohn.
Jesus. Ja.
Und das ist ja auch der Fluch dieses Ortes, dass dort alles so nah beieinander liegt. Also, dass der heiligste Ort der Juden, das betrifft ja auch Jordanien. Also Moses hat von Jordanien aus nochmal einen Blick ins Heilige Land werfen dürfen, das er nicht betreten durfte. Deswegen ist Jordanien ganz wichtig für die Juden. Aber in Jordanien, im Jordan, ist Jesus getauft worden. Mhm. Das ist wichtig für die Christen. Dann Segen Nezareth bräuchte ich nicht zu erzählen. Mhm. Jesus Christus wächst in Nazareth auf. Galiläa ist ganz wichtig. Gaza kommt in der Bibel vor. Mhm. Die Stadt ist sehr alt. Heute sieht man immer nur diese entsetzlichen Trümmer dort, aber Gaza ist schon hat schon zu biblischen Zeiten existiert. Und das Christentum spielt dann ja, nachdem die Römer Jerusalem erobern, relativ schnell eine große Rolle. Auch eine tragische, weißt du ja, die Christen werden...
Weiß ich das? Was denn? Also, du kennst meine Grundbildung bei den Themen. Nee, sag mal.
Ja, ich mach's mal ganz schnell, im superschnellen Durchlauf. Also im Jahr 70 erobern die Römer Jerusalem. Die Stadt wird zum größten Teil zerstört. Der Tempel wird zerstört. Die jüdische Bevölkerung in die ganze Welt verstreut. Also diese Vorstellung, warum gibt es eigentlich jüdische Gemeinden in Argentinien und in China und in Deutschland und wo auch immer. Das hat natürlich mit dieser Zerstörung, mit der Besatzung der Juden, der Römer zu tun. Dann entsteht der osmanische Staat. Jerusalem wird ein Teil des osmanischen Staates, also Muslime leben dort. Und dann kommt im Jahr 1095 endlich eine Nachricht in Europa an. Die ist aber zu dem Zeitpunkt schon viele Jahrzehnte alt, weil ein Kalif hat einen katastrophalen, also aus touristischer Sicht sagen wir es mal so, katastrophalen Fehler begangen, weil er zerstört das Grab Christi, das es zu dem Zeitpunkt noch gegeben hat. Haut er kurz und klein.
Ungünstig.
Ja. Richtig, stell dir mal vor, was für eine Touristenattraktion.
Ja,
Ja, also da sind die Einnahmen sind weg. Und als das in Europa endlich ankommt, gibt es einen Papst, Urban, der sagt also so, jetzt nehmt ihr bitte alle eure Mistkarten in die Hand und wir marschieren jetzt über den Bosporus in Richtung Jerusalem und werfen die Muslime da raus und befreien die Stadt. Das führt zu, wie du auch wahrscheinlich weißt, einem schrecklichen Krieg, der über 100 Jahre dauert. Und danach werfen uns die Muslime wieder raus. Jerusalem ist für die Pilger nicht erreichbar. Die Kreuzzüge, weißt du auch, der erste Kreuzzug im Jahr 1099.
So eine gute Geschichte.
Ja, wir Christen ermorden über 20.000 Einwohner.
Im Namen des Glaubens.
Im Namen des Glaubens. Wie gesagt, dann entsteht der osmanische Staat. Und dann weißt du auch, durch den Holocaust, also die millionenfache Ermordung an Juden durch dieses deutsche Naziregime entsteht nach dem Zweiten Weltkrieg eine Bewegung, den Menschen, die geflohen sind, die das überlebt haben, eine neue Heimat zu schaffen. Und so entsteht dieses Gebilde des Staates Israels auf einem Gelände, das eigentlich mal zur britischen Kolonie gehörte. Das alles ist eine hochkomplizierte, lange Geschichte.
Ich weiß, ja.
Und jetzt hat halt Leo der 14. das auf dem Tisch.
Aber sag mal, ganz naive Frage. Wäre es jetzt so der ganz geheime Wunsch der Katholiken, dass ihnen das alles wieder gehört? So ganz, wenn sie sich was wünschen dürften zu Weihnachten, dass nein, diese ganze Region... Nein?
Nein, das ist der wichtigste Streitpunkt zwischen dem Staat Israel und dem Vatikan. Der Vatikan plädiert seit vielen, vielen, vielen Jahren für eine sogenannte Jerusalem-Lösung und sagt, Jerusalem soll nicht die Hauptstadt Israels sein. Jerusalem soll eine international offene Stadt aller Religionen sein. Also der Zugang zum Tempelberg, der für die Muslime ja wahnsinnig wichtig ist, weil es ein Heiligtum ist, wird ja durch die israelische Armee kontrolliert. Und der Vatikan sagt, das ist nicht okay. Es ist auch nicht okay, dass die israelische Armee den Zugang zu den christlichen Städten kontrolliert, sondern die Pilger sollten in der heiligsten Stadt der Welt, in Jerusalem, Zugang haben zu diesen Pilgerstätten. Deswegen sollte es nicht die Hauptstadt von Israel sein. Das akzeptieren der israelische Staat natürlich nicht. Der sagt, wir haben im Sechstagekrieg Ost-Jerusalem dazu erobert und Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Also das ist einer der großen Streitpunkte. Es ist keineswegs so, dass der Vatikan diplomatisch immer auf der Seite von Israel gestanden hat, sondern die meisten Patriarchen, also die Oberhäupter der katholischen Kirche in Jerusalem, waren ja Palästinenser. Das sind palästinensische Christen. Deswegen war die Haltung des Vatikans für viele Jahre eher israelfeindlich. Zumindest sehen die Israelis das so. Die sagen immer, wir haben hier mit Patriarchen zu tun, die sind eigentlich alle Palästinenser und die treten nur für palästinensische Interessen ein.
Okay. Und was hältst du von dieser Idee, dass man also daraus so eine Art neutrale Schweiz machen würde, für alle Religionen zugänglich und ganz entspannt?
Ganz einfach.
Und ist unrealistisch, wissen wir
das
beide.
Das ist der springende Punkt. Ja. Also der springende Punkt ist,
aber die Idee, ist die okay?
Die Idee finde ich wunderbar, nur die Situation im Heiligen Land ist so verfahren.
Da müssen wir jetzt nicht noch einen draufsetzen. Nee.
Ja, das ist so kompliziert, deswegen denke ich mal, was jetzt passieren wird, ist erstens eine wahnsinnig wichtige Prüfung für Leo den 14. Der muss jetzt endlich mal zeigen, hat er auf der Weltbühne eigentlich eine Vision, hat er eine Vorstellung, was will er? Will er die Macht in der katholischen Kirche einsetzen, weil die Macht, die er hätte, ist gewaltig. Also das ist gar kein Problem.
Also ja, aber was kann er denn genau tun, außer zu sagen, böse, böse, hört auf? Wo ist denn da seine Macht?
Also es gibt mehrere...
Trump natürlich aus dem Köcher ziehen?
Mehrere Möglichkeiten. Also eine ist natürlich, in Schlüsselländern wie zum Beispiel auch in Deutschland, aber auch vor allem in den USA, auch in Frankreich, ist es schwierig, Wahlen zu gewinnen, ganz offen gegen die katholische Kirche, weil die immer noch einen Teil der Bevölkerung stellen. Mhm. Und wenn ein Papst sich klar positionieren würde, würden, glaube ich, viele Leute erstmal zuhören. Das sind ja 1,4 Milliarden auf der Welt, auf viele Länder verteilt. Und einen politischen Druck haben die durchaus. Also wenn der Papst jetzt hingehen würde und würde sagen, die Amerikaner haben die Möglichkeit, den Gaza-Krieg zu beenden. Wenn Trump das nicht tut, ist er kein Christ mehr.
Oh, das ist immer so die schlimmste Drohung.
Ja, das ist die uralte Drohung der Exkommunikation. Okay. Aber wenn er sagen würde, wenn ihr euch christlich orientiert seid, das ist ja bei ganz vielen Trump-Eingängern spielt eine ganz große Rolle. Du weißt, dass ganz viele von denen Abtreibungsgegner sind.
Ja, ich weiß, ja.
Für die spielt diese Rolle von Religiosität eine Rolle. Wenn er sagt, wenn ihr diesen Konflikt, dieses unsägliche Leid nicht stoppt, obwohl ihr es könnt, dann ist das nicht okay. Deswegen hätte der Papst also eine ganze Menge Möglichkeiten. Die Frage ist, was wird er jetzt tun? Wird er sich...
Und was denkst du? Ja.
Also ich glaube, dass das wirklich, dass er jetzt in den nächsten... Also erstmal glaube ich, dass er völlig überrascht worden ist. Also durch... Ich glaube, es gibt zwei Punkte, die ihn überrascht haben. Diese diplomatischen Kontakte laufen normalerweise über das Staatssekretariat. Das heißt, es ist nur in seltensten Fällen so, dass ein Staatschef selber den Papst anruft. Das passiert so gut wie nie.
Okay.
Also normaler Ablauf ist... Also Benjamin Netanyahu ruft seinen Außenminister an. Der Außenminister ruft den Botschafter der Israelis in Rom an und sagt, wir hätten gerne einen Kontakt mit dem Papst. Dann spricht der Außenminister mit dem Kardinalstaatssekretär und dann bekommt der Papst einen Brief oder eine Notiz. Das ist normal.
Dann sind wieder zwei Wochen rum.
Richtig. Aber dass ein Staatschef selbst zum Telefon greift und sagt, ich möchte bitte, bitte mit dem Papst sprechen und auch das Risiko eingeht, dass der das Gespräch ablehnt, was für ihn ja gar nicht gut wäre. Das ist nicht ungewöhnlich. So richtig, nee. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und ich glaube, dass Leo der 14. Schlagartig gemerkt hat, ach du lieber Gott, ich bin ja nicht nur ein netter Missionar amerikanischen Wurzeln. Ich spiele...
Das habe ich mir eingebrockt, ja.
Ja, ich spiele jetzt... in dem schlimmsten Konflikt eine Rolle.
Ja, natürlich. Und dann hat er noch den Weltjugendtag vor der Tür, über den wir letztes Mal ausführlich gesprochen haben. Und was hat er noch alles gerade? Ja, und dann noch Herr Wölki. Ja.
Wölki, weißt du was? Ich denke natürlich dabei, es kommt noch eine, dabei spielt eine ganz große Rolle, dass er Missionar ist und sein Leben lang war.
Ja, aber über das Missionieren müssen wir mal reden. Also beim Missionieren klappen sich mir ja sofort die Fußnägel hoch, weil ich sofort denke an die Vergangenheit und dass man irgendwie meint, andere Leute irgendwie ja nahezu umbringen zu müssen, und wenn sie nicht an die gleiche Sache glauben wie man selbst. Das ist jetzt ja nicht mehr ganz so. Ne? Franziskus hat sich ja deutlich dagegen ausgesprochen, dass man auf diese Art und Weise missioniert und sich auch entschuldigt und gesagt, das funktioniert so nicht mehr. Aber wollen wir auch ein bisschen über die Vergangenheit reden? Wollen wir über
die Gegenwart reden? Ich glaube, dass diese Erfahrung als Missionar in diesem ganzen Gaza-Konflikt eine große Rolle spielen wird. Mhm. Weil, natürlich hast du recht, das mit dem Missionieren ist ein äußerst zweischneidiges Schwert. Mhm. Ja. Auf der einen Seite gibt es Erfolge, sagen wir es mal so. Für das Problem, für den Christen oder für jemanden wie den Missionar Papst Leo, ist natürlich, dass Jesus Christus in der Bibel sagt, geht hinaus in alle Welt und verkündet mein Wort. Gibt es einen ganz klaren Auftrag, geht los, sagt den anderen Bescheid.
Ja gut, verkünden ist ja harmlos. Ich meine, ihr ruft das ja auch ins All, ihr lest ja die Bibel auch im All vor. Also das kann man ja alles machen.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es ein bisschen wie dir, wenn ich daran denke, der Missionar, der sagt, ich bringe euch jetzt die frohe Botschaft. Als ich in Kanada war, wir haben schon darüber gesprochen, bei den indigenen Craw-Indianern, die also in katholischen Internaten umerzogen werden sollten. Ja. Wenn die Frauen,
unfassbar,
mit denen ich gesprochen habe, die das überlebt hatten, von denen du weißt, viele sexuelle Übergriffe erleben mussten. Ja. Diese Frauen haben von mir vor allem eins gesagt, wir wollen nicht missioniert werden.
Ich kann sie verstehen.
Eben. Und ich glaube, dass dieses Grundproblem, das es gibt für jeden Missionar, zu sagen, also ich treffe manchmal auf Leute, die sagen, also nee, bitte behaltet euer Zeugs für euch. Ja. Das ist ein Problem. Und das Zweite,
vor allen Dingen, wenn, dann lebt doch bitte einfach vor, wie toll das ist, wie toll ihr seid, dadurch, dass ihr diesen Glauben habt. Und dann geht als Beispiel voran. Und dann kann ich ja immer noch sagen, Mensch, wenn diese Menschen sich so astrein verhalten, moralisch so integer sind, dann muss an der katholischen Kirche was dran sein.
Ja,
genau. Daran hakt es ja gerade so ein kleines bisschen, wenn wir vorsichtig das machen.
Das ist ja genau der Plan von Leo dem 14., der sagt genau das. Das wollen wir. Wir wollen vorleben, wir wollen Beispiel geben, wir wollen jemanden überzeugen. Aber jetzt stell dir doch bitte mal das vor. Beispiel geben, überzeugen im Heiligen Land. Verstehst du, das klappt ja vielleicht in Bielefeld, aber überleg doch mal, die Christen
in Köln
ist, glaube ich, ganz schwierig, aber im Heiligen Land haben Christen so viele Verbrechen begangen über eine so lange Zeit. Das war ja nicht so, dass da zwei oder drei Sachen schiefgegangen sind, sondern da sind ganz viele Sachen schiefgegangen. Deswegen mit Vorleben ist das schon mal ganz schwierig. Also, dass man sagen kann, die Christen haben sich im Heiligen Land als die besseren Menschen gezeigt. Also da hätte ich arge Schwierigkeiten.
Da hätte ich auch so ein paar Schwierigkeiten, muss ich auch sagen. Ich muss auch immer noch denken an diese Wachtürme, die überall rumstehen. Die kennst du die auch noch? Diese Menschen,
natürlich,
die in Bahnhöfen stehen. Und ich weiß noch, wie ich als Kind mal mit meinem Cousin, wir waren vielleicht 11 oder 12, sind wir irgendwie durch den Hamburger Hauptbahnhof gelaufen und standen diese Wachtürme. Und ich lese das dann so, da steht ja immer so, erwache. Mhm. Und mein Cousin sagt zu mir, erwache. Und ich sage zu ihm, du, ich bin schon wach. Und das hörte diese Frau und guckt uns ganz böse an, also wir waren Kinder, und sagt zu uns, nee, ihr seid tot. Und da war ich, und da habe ich gedacht, boah, und das ist jetzt eine, die will irgendwas mir von Jesus und Nächstenliebe und irgendwas erzählen? Da war ich richtig, das hat mich aber richtig nachhaltig geschockt, weil das war überhaupt nicht böse gemeint von uns, das war einfach so, wir haben so rumgeplänkelt, ihr seid tot. Boah, und das ist so das, was mir beim Thema Missionierung einfällt. Gut, das hat jetzt nichts mit der katholischen Kirche zwingend zu tun.
Nein, du hast ja recht. Also der Kern der Sache ist, wie erklärt man jemandem eine Geschichte, die ganz anders ist, als die er selber erlebt hat? Und wie kriegt man das raus, ob er das will oder nicht? Die Hilfsangebote, die man anbietet, werden die ausgenutzt, werden die missbraucht, wie ganz oft in der Geschichte?
Ja.
Und ich glaube, dass gerade ein Missionar da in einer unheimlichen Zwickmühle, also ich glaube vor allem im Heiligen Land, in einer sich solchen Zwickmühle befindet, weil das, was den Missionar ja eigentlich beflügelt, nämlich zu sagen, wir zeigen eine bessere Gesellschaft, eine bessere solidarische Welt. Da stößt er im Heiligen Land sofort an eine Mauer, weil die Muslime sagen werden, ihr habt 20.000 Menschen umgebracht, als ihr nach Jerusalem reingekommen seid. Ihr habt noch nicht mal den Versuch gemacht.
Und die Muslime sind ja wiederum selbst davon überzeugt, dass jeder, der nicht Muslim ist, Ungläubiger ist. Also sie haben ja genau das gleiche Problem.
Richtig. Und deswegen glaube ich, dass Leo jetzt in diesen Tagen gerade, wo er merkt, ich muss jetzt eine Position beziehen, die Leute ziehen mich in den Konflikt rein. Ich muss als Oberhaupt der katholischen Kirche, habe sowieso keine andere Wahl, als da mitzuspielen. Ich glaube, dass er jetzt gerade gemerkt hat, die Schonfrist nach meiner Wahl ist jetzt zu Ende. Wir brauchen einen Plan. Und die Frage ist natürlich, Franziskus wollte ja, das war sein letzter Wunsch, in den Gazastreifen fahren. Hat gesagt, so schwierig diese Reise auch ist und wenn ich dabei erschossen werde, dann ist mir ganz egal. Das ist ein so großes Leid, das können wir nicht mehr hinnehmen. Dazu muss Leo jetzt irgendetwas sagen. Er darf die israelische Seite dabei nicht verletzen. Er darf die Jordanier nicht verletzen, die auch noch mitspielen. Und was noch dazu kommt, Syrien spielt aus Sicht der katholischen Kirche eine ganz große Rolle, weil es viele Christen gegeben hat und in Syrien der letzte Teil der Menschen lebt, die Altaramäisch sprechen. Das war die Sprache, die Jesus Christus gesprochen hat. Also weißt du, das Problem in diesem ganzen Nahen Osten ist, dass so viele unterschiedliche Interessen seit so langer Zeit so verfeindet sind und gleichzeitig, das ist glaube ich das Schwierige dann, so nah beieinander. Es steht im Koran weit mehr über Maria als in der Bibel.
Ach, spannend, ja.
Die Geschichte von Maria im Koran wird ganz lang ausgewalzt. Jesus ist ein wichtiger Prophet. Der Talmud, die Bücher Mose, sind die Grundlage der katholischen Kirche. Johannes Paul II. Hat diese Formel des Zweiten Vatikanischen Konzils geprägt, die finde ich großartig. Das sind unsere älteren Brüder oder unsere größeren Brüder.
Dann ist doch der gemeinsame Nenner so wichtig. Wenn so eng verknüpft sind, anstatt sich gegenseitig über den Schädel zu ziehen, könnte man sagen, wir suchen jetzt den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Genau.
Und keiner sagt, ich habe Recht und ich habe die Weisheit als Einziger mit Löffeln gefressen. Und diese Kunst müsst ihr jetzt beherrschen, ohne die Katholiken zu verprellen. Und von denen sie auch sehr konservative gibt.
Verstehst du? Das ist das Problem des Missionars, weil der Missionar wird ja immer sagen, hört mal zu, dass ihr Recht habt und wir Recht haben und die Recht haben und jeder hier so ein bisschen Recht hat. Das geht ja gar nicht, weil ich als Missionar komme her und sage, es gibt nur eine wahre Religion. Und von dem Stuhl muss der Missionar Leo XIV. Jetzt erstmal runter.
Kann er ein bisschen Tucholsky lesen? Tucholsky hat gesagt, Toleranz ist der Verdacht, dass der andere Recht haben könnte.
Und Johannes Paul II. Ist in eine Moschee gegangen und Franziskus hat gesagt, wir müssen ein Friedensabkommen mit den Muslimen hinkriegen. Ich glaube, diese Idee des Missionars Leo XIV., die anderen vom wahren Glauben überzeugen zu wollen, durch Vorleben, Beispiele, die muss erstmal weg.
Ja.
Weil dann damit kommst du im Heiligen Land nicht voran.
Nein, das glaube ich auch. Ja.
Und ich glaube,
der kommt doch der kommt nicht aus Peru, aber der hat ja eine ganz enge Verbindung mit Peru. Und da gab es doch so eine ganz schlimme Missionierungsgeschichte.
Ja.
Da gab es doch so einen Häuptling, Atahualpa, der wurde gezwungen, den christlichen Glauben anzunehmen. Eigentlich ging es nur um Geld und dann wurde er am Ende doch noch weggemessert. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, so ungefähr.
Du weißt es besser als ich.
Ja. Die Geschichte gehört zu den rätselhaftesten, die es in der Missionsgeschichte gibt. Ist aber auch eine der dunkelsten. Ganz schlimm, schlimm.
Ja.
Die Spanier haben den Verdacht, dass sich ganz im Süden Lateinamerikas, also da heute Peru liegt, ganz viel Gold ist, dass es da eine reiche Kultur gibt. Stimmt, die Inkas waren dort. Die schicken ein paar Abenteurer, einer davon hieß Pizarro, darunter mit nur 100 Mann. Die kommen in eine Stadt, in der mehrere 10.000 Krieger den Inka-König Atahualpa beschützen. Den laden die Spanier ein. Atahualpa kommt und die nehmen ihn als Geisel, sperren ihn in ein Zimmer ein und sagen, dass sie ihn freilassen werden, wenn er das ganze Zimmer voller Gold und Silber füllen lässt. Und das Komische ist, also das, was bis heute ein großes Rätsel ist, zu diesem Zeitpunkt muss Atahualpa über mehrere 10.000 Krieger verfügt haben, die ganz in der Nähe dieser Stadt waren, in der er eingefangen war. Und da sind nur einige Dutzend Spanier, also vielleicht 150. Mhm. Also die Unterlegenheit ist massiv.
Ja.
Aus irgendeinem Grund versuchen die Inkas nicht, ihr Oberhaupt zu befreien. Komischerweise, obwohl sie x-fach in der Überzahl waren.
Mhm.
Die liefern tatsächlich dieses Gold und Silber. Das gilt heute unter den Kunsthistorikern als eines der größten Katastrophen der Geschichte, weil es müssen Artefakte sein der frühen Inka-Kunst, die heute einen unvorstellbaren Wert hätten.
Mhm.
Die werden einfach eingeschmolzen in Goldbarren. Und statt Atahualpa gehen zu lassen, zwingen sie ihn, sich zu bekehren, weil sie drohen ihm entweder bekehrst du dich oder wir verbrennen dich bei lebendigem Leibe.
Also eine Zwangstaufe sozusagen.
Ja, und das Ganze ist verbunden mit zwei Missionaren. Es waren zwei Missionare entschieden daran beteiligt. Der eine empfiehlt die Ermordung von Atahualpas, weil der eine Bibel weggeworfen hat. Was sollte er mit einer Bibel anfangen? Der konnte
ja,
mit der
konnte Lateinisch lesen. Ja.
Richtig. Und hatte auch keine Ahnung, was das sein soll. Also dieses Beispiel...
Von denen, nachdem sie ihn getauft haben, Entschuldigung, ist das nicht total unlogisch? Dann war er doch einer von denen.
Ja, das ist vollkommen unlogisch, weil die wollten den unbedingt umbringen. Und,
ja,
aber es ist unter den Beispielen einer brutalen Kolonialisierung, Missionierung, eins der eklatantesten überhaupt, das es gibt. Ist auch ganz berühmt geworden. Und das hat halt in Peru gespielt. Und das weiß natürlich auch Leo der 14. Der kennt diesen Ort bestimmt, der kennt diese Geschichte bestimmt. Und wie gesagt, also der muss bei dieser ganzen Missionierung jetzt einfach mal sich im Heiligen Land auf eine andere Stufe stellen, glaube ich. Und er muss sich jetzt wirklich eine Strategie überlegen. Was will ich, was kann ich? Weil was ein großer Fehler wäre, ich glaube, das hat Franziskus viel zu lange schleifen lassen, einfach nichts zu tun. Viele Menschen sind aus der katholischen Kirche ausgetreten, aus Enttäuschung deswegen, weil sie viel zu wenig im Ukraine-Konflikt getan hat. Ich kenne persönlich jede Menge Leute, die ausgetreten sind, als Franziskus gesagt hat, die Ukraine sollte aufgeben.
Okay, war ein bisschen Franziskus so die Merkel unter den Päpsten, die einfach gesagt, einfach wenig machen und dann passiert schon nichts.
Ja, genau.
Und irgendwann ist das Chaos groß.
Ja, genau. Und genau das betrifft ja auch den Gaza-Konflikt, da hat die Kirche auch so gut wie nichts getan. Deswegen denke ich mal, muss Leo jetzt zeigen, ist er ein Macher wie Wojtyla, der gesagt hat, hinter dem eisernen Vorhang werden die Menschen eingesperrt, drangsaliert, das ist eine Diktatur. Wir zeigen es den Leuten in Moskau mal. Das hat ja geklappt, aber das war eine gefährliche und lange Reise. Und will Leo jetzt auch so ein großes Projekt und sagen, ich will die Welt wirklich verändern? Sowas, was Wojtyla mit dem Mauerfall ja zumindest mit beteiligt war. Oder aber er sagt, also unsere Kirche, die soll sich lieber nur um Taufen und Gebete kümmern. Ja, diese Entscheidung muss er jetzt treffen.
Aber wird Trump ja jetzt ganz nervös, weil Trump will ja den Friedensnobelpreis. Und stell dir mal vor, Papst Leo findet da irgendeine Lösung, wie auch immer das machen soll. Und dann kriegt der den Friedensnobelpreis und nicht Trump. Dann ist der Präsident aber böse auf den Papst.
Ich glaube,
müssen dass, sich da zusammentun.
Ja, ich glaube, dass Trump jetzt schon hinter den Kulissen die Karte spielt, den Papstbesuch in den USA vorzubereiten. Und ich glaube, dass Leo gerade dabei ist, den Preis dafür festzulegen.
Okay. Und verdrängt jetzt Leo den ganzen Wölki-Stress eigentlich? Weil jetzt gibt es ja schon wieder Neuigkeiten im Fall Wölki. Jetzt haben ja Missbrauchsopfer Kardinal Wölki angezeigt. Und jetzt soll Leo ja direkt entscheiden, ob Kardinal Wölki im Umgang mit Missbrauchsfällen fahrlässig gehandelt hat oder nicht. Die haben Anzeige erstattet nach Kirchenrecht. Das ist ja schon jetzt nochmal was, da liegt ja noch was direkt bei ihm auf dem Tisch, was er vielleicht gar nicht haben will, oder?
Ja, ich glaube, das ist eine echt heikle Geschichte, jetzt aus einem ganz simplen Grund. Er war ja zuständig für den Fall Wölki. Lange bevor er Papst wurde. Er war als Chef der Bischofskongregation zuständig für alle strittigen Fälle von Bischöfen. Das heißt, er kennt die dicke Akte Wölki in- und auswendig.
Okay, dann könnte doch schnell mal ein Urteil fällen.
Sein Vorteil, sein Vorgänger Mark Wellett hatte eine zwiespältige Haltung im Fall Wölki. Der war nach der Untersuchung der beiden, das weißt du doch noch, der Papst hatte zwei Inspekteure hingeschickt.
Ja, genau, das weiß ich noch alles.
Genau, und danach war Wellett der Meinung, Wölki solle mindestens gehen, aber zumindest eine Auszeit nehmen. Also der war eindeutig anti-Wölki. Dann hat er seine Meinung aber so ein bisschen geändert, hat sich wieder für Wölki ausgesprochen, als es darum ging, ob das die Kirchenmittel, diese Millionen, die Wölki eingesetzt hat für PR-Berater, die da über den Tisch gegangen sind, ob das rechtens war. Da hat Mark Wellett gesagt, das war rechtens. Also das war so eine zwiespältige Haltung. Dann kommt Prevost, also der jetzige Papst, übernimmt den Posten von Wellett, kommt jetzt zu Franziskus und erkennt natürlich die Meinung von Franziskus. Franziskus sagt, ich entscheide ungern schnell und auch nicht unter Druck. Ich lasse mich im Fall Wölki nicht unter Druck setzen, auch wenn es so viele Leute gibt, die sofort eine Entscheidung haben wollen. Aber jetzt ist Franziskus tot. Richtig. Jetzt kann Papst Leo XIV. Nicht mehr sagen, naja, ich kann ja gar nichts machen, weil mein Chef wollte das ja nicht. Jetzt muss er selber die Akte
in
die Hand
nehmen. Er wurde direkt adressiert diesmal.
Jetzt. Richtig, er muss jetzt selber die Akte in die Hand nehmen und ich bin wirklich sehr gespannt, was er tun wird. Er kennt Deutschland gut, er war in Deutschland, er spricht Deutsch, er kann Deutsch lesen. Also das ist, ja, er kann Deutsch lesen. Also
hat auch die neuen Umfragewerte gelesen von Wölki in Köln, die waren so ein bisschen negativ. Da gab es jetzt eine Umfrage im Forsa-Institut im Auftrag des Kölner Stadtanzeigers und da wurden die Kölner gefragt, wie zufrieden seid ihr denn so mit dem mit Wölkis Amtsführung? Genau 3% der Kölner waren zufrieden. Die anderen waren eher so weniger oder gar nicht zufrieden und die jungen Leute, die fanden ihn einfach nur schlecht, um es vorsichtig auszudrücken. Also da war die Zufriedenheit bei gerade mal 0 angekommen.
Das ist wenig.
Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ja. Vor allen Dingen, weil ja nun auch so viele Menschen ausgetreten sind aus der katholischen Kirche in Köln.
Richtig. Ja, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Der Papst kann sagen, ich lasse mich doch nicht von irgendwelchen Umfragen, auch nicht von der Meinung der Gläubigen beeinflussen. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, jetzt zieht sich dieser Streit in Köln schon so lange hin. Wir müssen jetzt endlich
einfach
noch was unternehmen.
Einfach mal ein Statement. Ja, es geht ja vielleicht einfach nur auch um eine Symbolkraft jetzt, oder?
Also ich glaube, dass der Vorteil von Leo ist, dass er den Fall besser kennt als Franziskus. Weil er auch die deutschen Unterlagen selber lesen konnte, im Original lesen konnte, weil er deutsche Freunde hat, weil er die deutschen Augustiner ganz gut kennt, die auch ihm was über Wölki erzählt haben werden.
Kennt er auch Unterlagen, die wir alle nicht kennen vielleicht dazu? Gibt es da vielleicht noch was?
Nee, ich glaube, da gibt es so irgendwelche Geheimnisse, gibt es da glaube ich nicht mehr. Aber ich glaube, dass dass er als Chef der Bischofskongregation gearbeitet hat, immer gesagt hat, für mich sind die Botschafter in den einzelnen Ländern die sehr wichtig. Ich glaube, dass der Ball Wölki jetzt beim deutschen, beim vatikanischen Botschafter, dem Nunzius in Deutschland liegt. Ich glaube, dass er den jetzt nochmal befragen wird und sagen wird, was hältst du vom Fall Wölki? Und wenn der sagt, das musst du jetzt entscheiden, könnte ich mir vorstellen, dass Papst Leo XIV. Noch in diesem Sommer eine Entscheidung trifft.
Mein Gefühl ist, dass sich das einfach nicht mehr glatt ziehen lässt. Also da ist so viel strittig, da hängt so viel so zwischen den Zeilen, wo man nicht genau weiß, wer hat jetzt was wann gesagt und auch wenn es da immer mehr Unterlagen gibt und so weiter, aber das fällt einfach immer wieder negativ der katholischen Kirche auf die Füße, habe ich das Gefühl. Da müsste man mal ein ganz klares Statement setzen, wie auch ob es gerecht ist oder nicht.
Ja. Weißt du, mein Problem ist damit, juristisch sind die Ermittlungen gegen Kardinal Wölki ja sozusagen beendet.
Ja.
Und dass jetzt die Gegner sagen, okay, auf juristischer Schiene hat das nicht geklappt, jetzt versuchen wir es mal auf kircheninterner Schiene, finde ich auch so ein bisschen gewohnheitsbedürftig. Aber ich verstehe jeden,
ich
der
verstehe
sagt,
die total.
Köln muss endlich mal zur Ruhe kommen.
Das
verstehe ich. Und ich verstehe auch, dass man sagt, es ist zu lange zu viel gemauschelt worden. Es gab zu wenig klare Linie, was einfach mit der Schuld der katholischen Kirche, was den sexuellen Missbrauch angeht.
Ja.
Und natürlich ist es die konservative Haltung von Kardinal Wölki, die auch nicht besonders klug war, in einer Stadt wie Köln, was die Segensfeiern homosexueller Menschen angeht.
Klar. Es gab früher immer den Witz, ich habe ein Köln-Praktikum gemacht und nun ausgerechnet auch in der Redaktion von Alfred Biolek und ich hatte irgendwann das Gefühl, es gibt nur Schwule. und lesbische Kölner und Kölnerinnen. Ich wusste gar nicht, wo sind hier noch heterosexuelle Menschen? Und es gab immer den Witz, wie viele heterosexuelle Menschen brauchst du, um eine Glühbirne einzudrehen? Und die Antwort lautete, alle beide. Also so das war so mein Köln. Natürlich ist das völlig übertrieben, aber die Stadt ist einfach sehr queer, ja. Und das ist ja ganz wunderbar. Ich liebe das Lebensgefühl dort, aber das passt natürlich nicht so ganz zur Haltung der katholischen Kirche, immer noch nicht.
Ich glaube, das könnte ein entscheidender Hinweis gerade von dir sein, was die Haltung zu Wölki angeht, was Papst Leo XIV. Angeht. Weil Papst Leo XIV. Kommt aus einer zutiefst queeren Stadt. Das wissen ganz viele Leute nicht. Illinois, also der Bundesstaat, in dem er geboren ist, Chicago, war der erste Bundesstaat der USA, die schon 1961 die Straffreiheit für homosexuelle Handlungen unter Männern eingeführt haben. Das war eine Insel in den USA, woraufhin also viele, viele tausend Menschen nach Chicago umgezogen sind. Deswegen wurde Chicago so die queere Hauptstadt der USA und ist es zu Teilen heute noch. Leben viele zehntausende Menschen. Also dieser Papst ist der erste Papst der Geschichte, der erste von 266 Päpsten, der in einem queeren Umfeld aufgewachsen ist.
Wie queer ist er denn so eigentlich?
In dem ganz normale...
Du schreibst doch gerade über ihn. Sag doch mal, wie queer.
Also wie queer, ich wollte damit Papst sagen, er hat mit Sicherheit als erster Papst die Geschichte von ganz normal homosexuellen Frauen und Männern erlebt, die ohne Angst und ohne von der Gesellschaft diskriminiert zu werden, in Chicago zusammengelebt haben. Das hat ganz sicher keiner seiner Vorgänger, also simplerweise Josef Ratzinger hat, als er jung war, noch in der Wehrmacht gedient.
Kommt aus dem tiefsten Bayern noch dazu.
Bayern. In Deutschland, wie du weißt, ist der Paragraph, der während der Nazi-Zeit Homosexuelle bestrafte, bis in die 60er Jahre gar nicht geändert worden. Also Ratzinger kennt sicherlich keine normalen Lebensbeziehungen homosexueller Paare. Franziskus, der in der argentinischen Diktatur der Militärs lange gelebt hat, ganz sicher auch nicht. Aber dieser Papst, der, wie gesagt, kennt aus Chicago mit absoluter Sicherheit homosexuelle Paare, die zusammengelebt haben.
Das hat er noch nicht so raushängen lassen,
finde ich. Doch, das hat er raushängen lassen. Er hat einen Bischof ernannt in Amerika.
Einen schwulen Bischof?
Der sich jahrelang um die LGBTQ-Community gekümmert hat. Das ist jetzt der jüngste Bischof der USA mit 47 Jahren. Also das war schon ein klares Statement, dass er gesagt hat.
Macht sich denn irgendjemand Gedanken über die sexuelle Orientierung des Papstes oder ist das ungehörig?
Also sagen wir es mal so, ich kann dazu nur eins beitragen. Die Augustiner haben mir gesagt, dass es natürlich in einer Männergemeinschaft wie bei den Augustinern Fälle von Männern, die sich ineinander verlieben, gibt. Also wenn du jetzt
ganz menschlich.
Richtig. Wenn du jetzt der Prior, also der Oberhaupt eines Ordens bist, der eine Männergemeinschaft ist, dann kannst du mal mit Sicherheit davon ausgehen, dass Prior Robert Francis Prevost mit diesem Fall zu tun hatte. Und ich weiß von seinen Mitbrüdern, dass er damit auf eine delikate Weise umgegangen ist. Im Sinne von, er hat sie nicht einfach rausgeschmissen. Du weißt wahrscheinlich, dass Josef Ratzinger in seiner Amtszeit als Papst gesagt hat, Menschen, die homosexuelle Tendenzen haben, dürfen nicht Priester werden. Und hat dann diese seltsame Klausel eingeführt.
Muss ich ein bisschen lachen gerade, ja.
Er hat diese Klausel eingeführt. Es muss eine 3-Jahres-Frist geben zwischen dem letzten Ausbruch sexueller Orientierung eines homosexuellen Menschen. Ich habe mich dann immer gefragt.
Was? Wie? Also es muss 3 Jahre her sein, dass er schwulen Sex hatte und dann darf er Priester werden?
Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ratzinger hat gesagt, okay. Man kann einen jungen Seminaristen durchaus zum Priester ausbilden, wenn es mindestens 3 Jahre her ist, dass er Anzeichen homosexueller Tendenzen gezeigt hat.
Okay, und das, wie genau definiert er Anzeichen?
Also Ratzinger war der Meinung, dass man Homosexualität einfach vergessen kann.
Okay, einfach mal so ein bisschen wegatmen.
Genau. Dass das einfach, es gibt ja auch einen Priester, einen ganz berühmten Priester, der in Norditalien, der mal der Meinung war, man kann Homosexualität heilen.
Ja, auch ganz wunderbar.
Es gibt immer noch, ich erkenne selber zwei Priester, die im Priesterseminar waren, die ausgetreten sind, die homosexuell sind, die gesagt haben, man hat uns lange Angebote gemacht, unsere Homosexualität zu heilen. Das sollte also verschiedene Möglichkeiten geben.
Ja, Exorzisten oder so, ne?
Nein, angeblich.
Ganz so schlimm nicht, okay. Ja.
Ich wollte damit nur sagen,
ja, ich verstehe schon.
Diese Vorstellung von Josef Ratzinger, dass ein paar Jahre vergehen und dann ist man dann nicht mehr homosexuell, das habe ich nie verstanden.
Und dann wundert sich die Kirche, dass sie so wenig Priester hat auf einmal, ne?
Genau. Und gut, jetzt sind wir das, ich will damit nur sagen.
Ja. Also es ist ihm nicht fremd, es ist unserem Bob nicht fremd.
Nein, der Bob
Was hat er jetzt daraus macht, ist eine andere Frage.
Hat mit Sicherheit davon, hat mit Sicherheit Erfahrungen damit gemacht. Ich bin mir ganz sicher, dass er...
Also Erfahrung klingt jetzt ein bisschen... Also er hat schon mal davon gehört, dass es das gibt, wolltest du sagen.
Genau, er hat mit Menschen zu tun gehabt, die davon betroffen sind. Ich bin mir ganz sicher, dass der Bob überhaupt nicht so völlig dogmatisch ist wie die Vorgänger. Mhm. Also Franziskus war ja der Erste, der gesagt hat, wir müssen uns bei homosexuellen Menschen entschuldigen. Josef Ratzinger hat noch gesagt, Homosexualität ist eine schwere Bürde. Josef Johannes Paul II. Hat also gesagt, Homosexuelle leben gegen Gottes Gebot. Das ist eine das steht heute noch im Katechismus, dass es eine Irregularität ist. Also ich glaube, dass...
Was hat Papst Leo bis jetzt genau darüber gesagt? Eine Sache hat er mal gesagt, aber ich habe die nicht mehr am Zettel, weißt du das noch?
Also er hat richtig etwas Grundsätzliches noch nicht dazu gesagt, aber die Tatsache, dass er diesen Bischof ernannt hat, ist glaube ich schon mal ein ganz klares Statement. Und das Zweite ist, ich bin mir völlig sicher, dass er homosexuelle Menschen, die zusammengelebt haben und ohne Angst Teil einer Gesellschaft waren, kennt und weiß, dass die Homosexualität nicht unbedingt als eine schwere Bürde erleben. Ja. Also ich weiß, ich war dabei, als bei einer Diskussion mit Papst Franziskus war das allerdings, da ging es auch nicht um Homosexuelle, sondern es ging um heterosexuelle Menschen. Mhm. Da ging es darum, das forderte ein Kardinal, dass Sexualität, das ist jetzt ja dein Spezialgebiet.
Ach, das denkst du so. Sagen wir so, ich schreibe drüber. Ja.
Also Sexualität sei tolerierbar für die Produktion von Kindern, aber man solle auch den Paaren klar machen, dass es außerhalb der Toleranz für Sexualität kein Verständnis dafür gibt. Mhm. Und das heißt, wir nehmen das hin.
Okay.
Und dann ist Franziskus aufgestanden, das werde ich nie vergessen, und sagte dann, meine lieben Herren, vielleicht müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass den Menschen eventuell Sex Spaß machen könnte.
Super.
Und ich weiß doch, dass dann ganz viele von den Herren in Rot blass wurden, dass ein Papst
oder rot.
So etwas sagen konnte. Oder rot. Dass Leo der 14. ganz ähnlich in diese Richtung marschiert. Also leider war Johannes Paul II., den ich ja ganz toll fand, aber der war einer von diesen unter die Bettdecke guck Papst, also der ständig Leute reglementieren wollte, was sie denn zu tun und zu lassen hatten. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Diese Zeit mit Leo dem 14. vorbei.
Zeiten sind auch generell vorbei, das muss auch eine Kirche verstehen. Ja.
Nee, also ich kenne jede Menge Leute in der Kirche, die der Meinung sind, dass man genau da wieder hin muss.
Ja, schönen Dank.
Das gibt es ganz bestimmt, aber wie gesagt, Leo der 14. ist nicht davon betroffen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, gut,
ich glaube, dass jetzt sein Thema ist, wie komme ich als Akteur durch diese Konflikte unbeschadet, ohne irgendjemandem zu nahe zu treten. Was mache ich mit der Einladung von Benjamin Netanyahu nach Israel? Er hat ihn eingeladen.
Ja.
Ein Papst muss eine Reise nach Israel machen, ob er das will oder nicht. Das ist völlig klar. Also ein Papst kann nicht sagen, ich werde nicht an der Stelle beten, an der Jesus von Nazareth geboren worden ist. Und da sind wir schon beim ersten Problem. Weil um nach Bethlehem zu kommen, braucht er die Zustimmung der palästinensischen Behörden, weil sonst kann er da gar nicht rein.
Richtig. Abgesehen davon will er da vielleicht auch hin, um auch ein Zeichen wiederum zu setzen.
Genau. Er kann aber auch in Israel nichts tun ohne die Zustimmung der Israelis. Er kann nicht in die Grabeskirche, er kann nicht nach Nazareth, er kann nicht an den See Genezareth und er braucht die Zustimmung der Jordanier, weil wenn er nach Israel reist, muss er zum Berg Nebo, an den Ort, wo Moses das Heilige Land gesehen hat und er muss an den Jordan, wo Jesus Christus getauft worden ist. Das heißt, ob er will oder nicht, hat er mit diesem Pulverfass ganz konkret und ganz direkt zu tun. Und er darf keinen der drei verschrecken.
Er hat ja fast so viel vor wie ich, wenn ich nach Rom komme. Also nicht ganz so viel. Aber es ist ja die Sicherheitsvorkehrung, die mag ich mir gar nicht vorstellen, wenn der da auftaucht.
Genau.
Also das ist ja, wie soll man das denn im Griff behalten?
Zumal Es gibt wahnsinnig viele Fallen. Also das ist total, das Heilige Land ist ja auch deswegen so schwierig, weil die Religionsgesetze anders sind. Also ich weiß genau, dass Johannes Paul II. Damals einen üblen Fehler gemacht. Er hatte an einem Samstag einen Gottesdienst in Jerusalem gehabt und damit aus Sicht der Juden die Polizisten zur Brechung des Schabbatgebots gezwungen.
Da geht's schon mal los.
Ja. Da gab's ganz heftig auf den Kopf. Mhm. Das gleiche gilt für die Benutzung von Fahrstühlen. Du weißt,
die darfst du auch nicht, ja.
Richtig.
Bei streng religiösen.
Am Schabbat die Fahrstühle nicht ganz normal besuchen. Wenn du eine Veranstaltung mit 100.000 Menschen machst, brauchst du jede Menge Fahrstühle.
Also, ja, wenn du ein Papst bist, der schon ein bisschen älter ist und nicht mehr so gut zu Fuß, wird's auch kompliziert.
Richtig. Ja. Gleichzeitig musst du aber den Freitag achten, weil da am Freitag das Freitagsgebet ist. Das heißt also du musst schon mal ganz genau überlegen, was mache ich wann im Heiligen Land?
Nur von Montags bis Mittwochs kommen und sagen, hier gibt's eine extra Messe.
Das geht ja nicht, weil er muss ja am Sonntag unbedingt eine Messe für die Katholiken halten. Also
also Sonntag bis Mittwoch.
Also er müsste, es ist ja für ihn schon so schwierig, weil wenn er am Samstag ankommt, um am Sonntagmorgen eine Messe zu halten, bricht er ja schon wieder mit den Polizisten das Schabbatgebot. Das heißt, er könnte am Samstag in den Palästinensergebieten ankommen.
Ja, dann macht er Sonntag die katholische Messe.
Das geht aber nicht, weil die Israelis sagen, wenn bei einem Staatsbesuch darf der keinen Staat besuchen, den wir gar nicht anerkennen. Der kann nicht in die palästinensischen Autonomiebehörden, der muss in Israel landen. Aber der Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv gilt derzeit als einer der gefährlichsten der Welt, weil ab und zu die Iraner den mit Drohnen beschießen.
Das ist auch nicht so schön.
Gleichzeitig also er kaum nach Israel fahren, ohne nicht auch Gaza zu besuchen. Aber was passiert, wenn die Hamas ein Attentat
auf den... Genau, das habe ich mir gerade überlegt. Ja, also wie schrecklich.
Also verstehst du, ich will damit sagen,
ich verstehe schon. Also er muss sonntags ganz früh anreisen, aber er sollte auch nicht mit dem katholischen Gottesdienst starten. Das ist ja auch ein komisches Zeichen. Also es geht ja, es geht vorne und hinten nicht.
Also
ich möchte die Reiseplanung nicht machen.
Also er müsste eigentlich, so hat das damals Johannes Paul II. Gemacht und das meiste hat er ja richtig gemacht. Der Beginn der Reise müsste die Klagemauer sein. Er müsste sagen, das sind unsere älteren Brüder, die waren schon vor uns da. Dort entschuldige ich mich für das, was passiert ist.
An aber welchem
ist
Wochentag?
Da kann er natürlich nicht an einem Schabbat hin, weil am Schabbat... Genau. Geht nicht. Er könnte dort am Freitag hin. Am Freitag kann er aber schlecht in die Altstadt von Jerusalem, weil das Freitagsgebet da stattfindet.
Du machst mich fertig. Donnerstag?
Also ich will damit sagen, ich will die ganze Zeit nur sagen, bisher hatte dieser Papst Probleme, indem er gesagt hat, also diese Nonnen möchten mich gerne sehen oder diese Pfarrer möchten einen Segen mit
Bischof
besprechen. Da muss ich mal einen Bischof ernennen. Aber das, womit er jetzt zu tun bekam, durch diese beiden Telefonate, ist eine ganz andere Nummer.
Ja,
da geht's
ich würde ja sagen,
um so
Augen
viel
auf bei der Berufswahl, aber er wurde ja noch gewählt. Er hat es ja noch nie mal selbst sich ausgesucht.
Es geht jetzt um so viel mehr und es geht auch um die Geschichte. Weißt du, das ist für Päpste wichtig, anders als für dich oder für mich. Die denken natürlich auch immer mit. Ja. Als was gehe ich, Leo der 14., denn in die Geschichte ein? Gehe ich in die Geschichte ein als der zumindest einen kleinen Schritt in Richtung des Friedens in Israel gemacht hat? Der ich mich der Sozialenzykliken verpflichtet habe, dem Vorbild von Leo dem 13., muss ich nicht den kleinen Leuten im Heiligen Land ganz besonders beistehen? Also wenn ich mich den kleinen Leuten beistehen will, muss ich da nicht eigentlich in Opposition zu Netanjahu gehen? Aber ohne Netanjahu kann ich gar keinen Gottesdienst in Israel machen. Also ich will damit sagen, dazu kommt noch, dass der Libanon eine große Rolle spielt und Syrien, weil wie gesagt, die syrischen Christen, die Stadt Kunetra, eine wichtige Stadt auf dem katholischen Kalender, es ist so schwierig, dass ich denke, dass Leo der 14. jetzt angekommen ist, weil er gesagt hat, nur mit einer Kladde mich vor den Petersdom stellen auf die Benediktionslodge, wie ich das nach meiner Wahl getan habe und sagen, wir brauchen Frieden oder ein schönes Lied singen, reicht als Papst nicht. Du brauchst eine Vision. Entweder musst du ein Krieger sein, wie Wojtyla, dann gehst du mit dem Kopf durch die Wand. Oder du hältst dich völlig raus, wie Benedikt der 16., dann gehst du in die Geschichte ein, als jemand, der gesagt hat, naja, gerissen hat er gar nichts.
Nee, er schreibt nur komische Sachen und ist von vorgestern.
Oder du gehst als Franziskus in die Geschichte ein und sagst, der war der Einzige, der die Stimme erhoben hat gegenüber den Menschen, die im Mittelmeer trunken sind und keine Sau hat sich darum geschert.
Ja.
Und wenn du, Papst, jetzt schon angerufen wirst von den Akteuren, dann leg jetzt mal los. Und deswegen muss ich ganz ehrlich gestehen, was jetzt passieren wird in den nächsten Wochen, finde ich hochinteressant.
Ich kann es kaum erwarten, dass wir das weiter besprechen. Und ich hoffe nur, dass Papst Leo noch schlafen kann.
Ja, ich denke schon, er macht ja viel Sport.
Du denkst schon, ja. Und er hat
er
ja
sagt
ja
immer, Sport ist gut für den Frieden. Und,
für seinen eigenen Seelenfrieden, ja. Ja.
Gut. Er macht Sport, Castel Gandolfo hat das die Sternwarte besucht, hat mit dem zum Jahrestag der Mondlandung mit einem der letzten Astronauten, die am Mond waren, gesprochen. Ja, mit Richard Aldrin, der irgendwie Zweiter auf dem Mond war. Aber wie gesagt, ich glaube, weißt du, was ich jetzt glaube?
Nee.
Früher hat dieser Papst, als er gewählt worden ist und in den ersten Tagen, in den ersten Wochen, hat er gesagt, na gut, das ist eine schwere Bürde, diese vielen Treffen, diese vielen Audienzen, diese vielen Menschen, alle, die mich sehen wollen. Aber da war mal ein Botschafter, der kam und wollte einfach nur seine Akkreditierung haben. Da kam irgendjemand.
Oder ein Selfie.
Genau, da kam irgendwann mal jemand, der ihm die Hand schütteln wollte und schon mal einen Nobelpreis gekriegt hat. Aber er musste nicht selber wirklich etwas tun. Mhm. Aber jetzt liegt die Latte hoch und jetzt werden alle sagen, okay, wenn die Leute eine Rolle von Leo dem 14. im Heiligen Land wollen, in einer so dramatischen Lage in Gaza, dann wollen wir mal sehen.
Ja, wir wollen mal sehen. Er ist ja im Auftrag des Herrn unterwegs. Von daher kann doch nichts schiefgehen, oder?
Ja, ich hoffe es. Meine Liebe, das nächste Mal, wenn wir uns hören, spannend. Sind die ganzen Millionen Jugendlichen schon da. Ich gucke mal,
Gott.
Ob ich jemanden
bei dir dann im Hintergrund.
Ich gucke mal, ob ich jemanden finden kann, den ich mitschleppe.
Ja, genau. Schlepp uns mal Jugendliche. Die sollen mir das alles mal erklären. Wie man als Jugendlicher sich auf so einen Platz stellt mit 2 Millionen anderen Jugendlichen. 2 Millionen waren es?
1,5.
Ach, 1,5 und jubelt. Ja, ich bin gespannt.
Ja, und ich weiß von den Organisatoren, dass eine Gruppe aus Palästina, palästinensischer Christen und eine Gruppe Israelis zum Papst kommen sollen. Die sollen ihm eine Botschaft bringen. Dieser Konflikt, dieser Konflikt passiert jetzt nicht mehr ohne ihn. Der lässt ihn jetzt auch nicht mehr los. Ich weiß nicht, ob er noch gut schlafen kann. Ich glaube.
Ja gut, aber andererseits, er könnte ja vielleicht auch was bewirken.
Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, jetzt muss er ran.
Er muss ran. In diesem Sinne.
In diesem Sinne, meine Liebe.
Sehen wir uns nächste Woche und hören uns.
Bis dahin. Auf dich auch. Mach's gut.
Ebenso. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.